Ich lese den Predigttext aus dem 1. Mose 3, die Verse 1 bis 13. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau: Warum hast du das getan? Und die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen.
Hast du deine Aufgabe schon gemacht? Fragt der Vater seinen Sohn. Ich werde sie gerade machen. Und der Vater in einem leicht gereizten Ton: Nein, wir haben nicht abgemacht, dass du die Aufgabe erst nach dem Computerspiel wirst machen. Und der Sohn reklamiert: Jetzt habe ich gerade so einen guten Lauf, ich will das Spiel auf jeden Fall noch fertig machen. Du wirst jetzt abstellen, sagt der Vater mit einem bisschen bestimmteren Ton. Wenn du heimkommst, dann haben wir Gangstress. Du führst dich auf, als wärst du der Chef, sagt der Sohn. Du sagst also, ich sei der Chef. Ich zeige dir, wer hier der Chef ist. Wenn du nicht sofort abstellst, dann schmeiße ich dir den Computer zum Fenster raus. Du machst sofort, was ich dir sage. Wir spüren es. Die Situation fängt an zu eskalieren. Die Emotionen vom Vater, die sind voll Wut. Der Sohn, der kehrt um, knallt die Türen von seinem Zimmer zu und ruft hinterher nach: Ich freue mich auf den Tag, wenn ich nicht mehr hier in diesem Haus muss leben. Schon mehr als eine Stunde wartet jetzt der Mann, dass seine Frau endlich heimkommt. Er hat gekocht. Und wie gut hat er gekocht. Sie hat keine Nachricht hinterlassen, ob sie ein bisschen später heimkommt. Aber als sie endlich heimkommt, Türen aufgeht und Säuferli zugeht, da gehört sie schon aus der Küche. Das Essen ist ja schon kalt, brauchst gar nicht mehr zu kommen. Oh, das tut mir aber leid, sagt die Frau. Ich bin aufgehalten worden. Ich habe mich vergessen bei diesem Gespräch. und hinten führen mögen. Du vergisst immer deine Zeit. Ich habe gekocht. Ich bin dir viel zu wenig wichtig, sonst wärst du nämlich pünktlich heimgekommen. Was heisst da eigentlich Gang? Als ich erst gerade auf dich warten musste, war das eben kein Problem. Ich habe gekocht und dir ist es völlig egal. Jetzt hast du den ganzen Abend kaputt gemacht. Das gibt ein beklemmendes Gefühl, spürt ihr so. Solche Eskalationen mitzuerleben, löst Scham aus. Enge, man spürt es richtig, da kann man nicht mehr schnaufen. Alles ist zugetragen. Statt von Scham reden wir manchmal lieber von Wut und Aggression, von Verletztsein oder Respektlosigkeit, Gleichgültigkeit, von einem geringen Selbstwert. Aber die Begriffe, die wir hier brauchen, das sind meistens nur Auslöser. Verhaltenskonsequenzen. Scham ist ein tief verborgenes Gefühl in uns Menschen. Und Scham gibt Antwort auf die Frage, bin ich dir es eigentlich wert? Siehst du mich, was ich tue? Habe ich einen Wert in deinen Augen, einfach so, wie ich bin? Und wir spüren es kaum, eine andere Emotion kann zwischen Nähe und Distanz von Menschen entscheiden. Scham prägt unser Verhalten. Wer sich schämt, der möchte sich am liebsten im Boden versinken oder im Mausloch verkrüchen. Es ist verbunden mit dem Blick, dass einem der Blick vom anderen wie durchbohrt. Man ist im Spott ausgesetzt. Menschen, die sich schämen, überkommen manchmal ein rotes Gesicht vor Ausdruck von der Spannung, die sie drinnen stehen. Weil sie sich nicht mehr verstecken oder flüchten aus dieser Situation. Und viele verlieren ihre innere Präsenz. Sie erstarren regelrecht, wie zu einer Maske wird ihr Gesicht. Diese Menschen fangen zu stottern oder machen komische Bewegungen in der Situation. Scham löst Angst aus. Erlebt wird die Verlegenheit, Befangenheit, Schüchternheit, Ablehnung, Isolation, die Mutlosigkeit, Trauer und die Reaktion von Wut, Ärger und Aggression oder einfach auch die bestrafenden inneren Fantasien, die man hat gegen andere. All das ist Ausdruck von Scham. Wer sich schämt, der leidet am Verlust von der Selbstachtung. Er ist eingeschüchtert, gekränkt, fühlt sich lächerlich, verunsichert, demütigt. Scham bedeutet, dass die eigene Schwäche einfach so offengelegt wird. Es ist die Angst vor der Bloßstellung. Und das wird auch deutlich in der Geschichte der Bibel, hier ganz am Anfang. Die Menschen am Anfang in der Bibel erleben das. Scham hat ihren Anfang in der Grenzüberschreitung, im Bruch. Wir lesen nämlich von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, ihr dürft nicht davon essen und ihr dürft sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Werden innere oder äußere Normen verletzt, entwickelt sich Schamgefühl. Wenn am Anfang im Paradies noch alles in Ordnung war, hinterfragt die Schlange das einzige Verbot, das es gibt. Sie ermutigt also die Frau, von dieser Frucht vom Baum zu essen, die die Erkenntnis von Gut und Bös mit sich bringt. Der Mann und die Frau leben im Angesicht von Gott. Nachdem sie aber gegessen haben von dieser Frucht, gehen ihre Augen auf und sie sehen etwas, sie erkennen etwas Neues. Im Blick vom anderen löst nämlich Scham aus, Verlegenheit. Sich gegenseitig zu erkennen beinhaltet oder Unterschied voneinander, nämlich können zu entdecken und zu sehen. Und diesen Unterschied nicht mehr zu überwinden. Im Blick von meinem Gegenüber erkenne ich, ob ich geachtet bin. Scham stellt die Frage, wer bin ich in deinen Augen? Wie aus der Distanz können wir sehen, in diesem Bibeltext verändert sich die ganze Situation. Im Paradies bleibt der Bruch, der entstanden ist, der Regelbruch, nicht unbeobachtet. Gott ist im Garten unterwegs. Und nachher lesen wir: Und sie hörten die Schritte des Herrn Gottes, wie er beim Abendwind im Garten wandelte. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Herrn Gott unter den Bäumen des Gartens. Aber der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sprach er: Ich habe deine Schritte im Garten gehört. Da fürchtete ich mich, weil ich nackt bin, und verbarg mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Stellvertretend für die Unsicherheit ist die Blöße, das Nacktsein im biblischen Text. Bloßgestellt sein, ohne Schutz da sein, so fühlt sich eigentlich Scham an. Wie steht echt Gott zum Adam? Und wie steht echt der Adam zu der Eva? Plötzlich entscheidet eine Wertung vom anderen, ob ich akzeptiert oder abgelehnt werde. Es gibt vier verschiedene Arten, typische Arten, wie die meisten Menschen mit Scham umgehen. Eine Reaktion ist zum Beispiel der Rückzug. Schamgefühle können vermieden werden, indem gefährliche emotionale Situationen aus dem Weg gegangen wird. Wenn die äußere Flucht nicht mehr möglich ist, besteht auch die Möglichkeit, sich innerlich zurückzuziehen, quasi wegzutreten in den Gedanken, sich in Träumereien herzugeben. Und wo der Rückzug keinen Schutz mehr gibt und Gott der Adam fragt: Wo bist du eigentlich? Bleibt nur noch die gegenseitige Anschuldigung. Beschämung weitergeben. Statt Flucht soll jetzt der Angriff von der eigenen Scham ablenken. Die Frau hat mir von dieser Frucht gegeben. Als ob der Adam ein so ein kleines Kind wäre, das noch gefüttert werden müsste. Er gibt einfach die Verantwortung ab. Auch das ist eine typische Äußerung der Scham. Die beschämende Schuldzuweisung ist der Versuch, den Fokus auf das Gegenüber abzulenken. Spott, Demütigung, Erniedrigung lässt sich durch aggressives Verhalten auf andere verschieben. Statt gegen andere kann ich natürlich auch gegen mich selber abwertend vorgehen und so Scham reduzieren. Menschen, die sich selber kleiner machen, sich als ungenügend und wertlos aufnehmen und empfinden, versuchen, das Schamgefühl erträglicher zu machen und indem sich selber als Grund von der Scham oder Ablehnung zu verstehen. Und eine letzte, vierte Möglichkeit ist in dem, dass jede Schamemotion eben vermieden wird. In dem, dass ich ablenke. Das Ziel ist, dass ich solche Gefühle gar nicht mehr spüren muss. Es geht um eine Verdrängung, um es nicht wahrhaben wollen. Und nicht selten führt das in ein Suchtverhalten. Ja, die beiden, Adam und Eva, müssen darüber entscheiden, ob sie sich selber gegenüber loyal und ihr eigenes Gesicht schützen wollen oder ob die partnerschaftliche Solidarität lenkt, um das Gegenüber zu schützen. Der Adam hat Angst vor Gott, sein Angesehen zu verlieren. Und seine Blöße macht deutlich, dass Gott das Geheimnis von seiner fehlerhaften Handlung, nämlich seine Schuld, seine Unvollkommenheit, nicht hat vergessen, sondern anschaut Der Adam kann seine Schuld vor Gott nicht verbergen. Die Angst vom Adam zeigt sich in dem drohenden Liebesentzug von Gott. Und Scham bedeutet die Angst vor der Beschämung und vor dem Verrat. Was am Anfang in Einheit ist gegründet worden, zerbricht jetzt hier und geht in die Einzelteile auseinander. Es ist eindrücklich zu beobachten, wie die Emotion Scham zwischen Nähe und Distanz entscheidet. Scham verhindert, dass hier eine Klärung passieren kann, weil diese Emotion versucht, das Fehlverhalten zu verstecken. Die Scham verhindert, dass der Adam ehrlich sein kann. Statt Nähe gibt es plötzlich Trennung. Und darum, dünkt es mir, ist die Frage, die Gott hier stellt, überhaupt nicht banal, sondern sie ist das einzig Richtige, was passieren kann. Wo bist du? Mit dieser Frage führt er eine Veränderung in die Situation ein. Mit dieser Frage stellt Gott klar, dass die Bäume, hinter denen er sich versteckt, der Adam und Eva, nicht wirklich helfen. Sie sind nur eine Ablenkung. Sie sind nur eine Vermeidungsstrategie, eine Verleugnung von dem, was wirklich ist. Scham hindert davor, echt zu werden und die Schuld zu bekennen. Und Scham hindert, Fehlverhalten aufzudecken und Würde durch Vergebung neu zugesprochen zu bekommen. Scham wird darum die Emotion von der Maske genannt. Die Maske ist ein Symbol für Täuschung und Unwahrheiten. Hinter der Maske verbirgt sich nämlich ganz ambivalente Gefühle. Die Stimme vom Schauspieler tönt durch die Maske durch. Seine Innenwelt, sein Empfinden stimmt überhaupt nicht mit seinen Gesichtszügen, mit der Maske überein. Ich spiele etwas vor, wo eigentlich gar nicht ist. Wo bist du? Mit dieser Frage deckt Gott auf, was versteckt wird. Er lockt quasi den Mensch führen aus seinen Vermeidungsstrategien. Er gibt ihm die Möglichkeit, echt vor sich selber und Gott zu werden. Gott führt durch die Frage, wo bist du? Und er ermöglicht am Mensch eine Antwort. Der Umgang mit der Scham fängt dort an, wo sie zugelassen wird und angenommen wird. Sich schämen ist auch menschlich. Und trotzdem braucht es gäng wieder die entzaubernde Kraft von der Frage, dass Scham aufgedeckt werden kann. Sich einreden, dass Schamgefühl nicht dürfen sein, hilft dir wenig. Die Angst vor dem Schamgefühl verhindern, dass die innere Verletzlichkeit thematisiert und verarbeitet wird, ist eben das grosse Problem. Scham in Wort zu fassen, befreit aber. Und ist der erste Schritt mit einem echten Umgang mit dieser Emotion. Und die biblische Geschichte wird auch hier zu einem grossen Vorbild. Gott lässt es nicht einfach sein mit dieser Frage. Gott deckt nicht einfach nur auf und entlarvt den Mensch in seinem Versteck. Nein, Gott geht ganz weiter. Er schenkt ihm nämlich auch die Möglichkeit, die Grundlage der Vergebung. Und Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an, heisst es nachher. Und die Felle, die die Blöße von Adam und der Eva zudecken, sind ein Ausdruck vom ersten Opfer in der Bibel. Gott trägt die Schuld von uns Menschen. Wie später Jesus Christus am Kreuz nicht ausgewichen ist, sondern eben gerade ans Kreuz ist, um dieser Schuld alle Macht zu nehmen. So wird die Schuld jetzt hier in diesem Garten Eden durch ein Opfertier gesühnt. Vergebung zeigt sich im Akt von der Entschuldigung. Entschulden, Schuld wegnehmen. Und das können wir nicht selber. Da brauchen wir häufig einen Zuspruch. Und nicht zuletzt vor allem Jesus Christus, der die Macht der Schuld, der alle Macht hat genommen. Eine Entschuldigung kann Scham abbauen und Beziehung retten. Sich entschuldigen hilft, den Kreislauf der negativen Gefühle durchzubrechen und eine neue Tür aufzutun. Vergebung hat mit Überwinden, mit der eigenen Wut zu überwinden zu tun. Und beim Entschuldigen geht es darum, sich mit dem eigenen und dem Schmerz vom anderen auseinanderzusetzen und so eigentlich ein Verständnis können zu gewinnen, warum der andere vielleicht so reagiert und warum ich so reagiere. Vergebung wird möglich, weil Gott uns vergibt. Das ist die Grundlage. Und die Blöße vom Menschen, der mit einem Fell zudeckt wird, kleidet ihn zu, vergibt ihn, schenkt ihm eine neue Würde. Vergebung ist die neue Würde, wenn Menschen in Scham gefangen sind. Die Frage, wo bist du, ist entlarvend. Und wenn wir unsere Schamgefühle ignorieren, kehren wir der Wirklichkeit eigentlich den Rücken zu. Unsere Gefühle führen uns in die Wirklichkeit hinein. Und in dieser Wirklichkeit begegnen wir Gott. Gefühle sind die Sprache unserer Seele, von unserem Herz. Sie sind der Schrei von unserem Herz, eine Stimme. Allerdings wollen wir dieser Stimme häufig ausweichen. Durch Verleugnung, Verzerrung, wollen wir sie nicht wahrhaben. Wir stibeln alle beunruhigenden Gefühle raus, um eine dürftige Kontrolle über unsere Innenwelt zu gewinnen. Wenn wir unsere Innenwelt ignorieren, verlieren wir aber eine wunderbare Gelegenheit, nämlich Gott lernen zu kennen, der vergibt. Gott will uns heilen. Gott will uns stärken und zu Menschen machen, die aus seiner Gnade leben können, die echt und stark sind. Wo bist du? Die Frage gilt nicht nur am Adam oder der Eva, sondern jedem von uns. Wo bist du? Hinter was versteckst du dich, um dich nicht mit diesen negativen Gefühlen auseinanderzusetzen? Und wir spüren es, diese Frage zieht an und gleichzeitig löst sie auch einen grossen Widerstand in uns aus. Wir erkennen die Gefühle der Scham und Bloßstellung. Wir weisen loswerden und gleichzeitig haben wir Angst, diesen Gefühlen auch zu begegnen. Und wenn du das Hin und Her in deinem eigenen Leben kennst, das Ringen in deinem Herz plötzlich wach wird, dann habe ich eine Bitte an dich. Stell dir vor, dass der Gott, der dir die Frage stellt, wo bist du, diese Frage nicht einfach stellt, um dich zu bloßstellen, sondern um dich zu befreien. Gott, der es nicht erträgt, dass du in der Scham musst leben, der spricht dich an. Gott, der dich gern hat, will dich nicht aufgeben, sondern dich aus dem Versteck rauslocken, rausrufen, so dass du kannst zu dem werden, wo du geschaffen bist. Wie wäre es, wenn du hinter deinem Versteck würdest vorkommen und der Scham würdest begegnen? Gott kommt dir mit dieser Frage ganz näher, weil er dich gern hat. Und was würde es bedeuten, wenn ich die Frage von Gott mit einer Antwort mit meinem Leben würde quittieren? Wie wäre es, sich dem gütigen Gott aufzutun, der Schuld vergibt, und sich uns in Ewigkeit zuwendet. Gott, der nahe kommt, kann auch um Hilfe gebeten werden. Gott, der uns ruft, kann aufgesucht werden. Und vielleicht ist es gerade in dem Gottesdienst, wo du auf die Frage kannst Antwort geben kannst und die Liebe von Gott neu kannst erleben. Glaube zeigt sich in dem, dass ich echt werde vor mir selber und vor Gott, frei von den Lebensmasken, die mein wahres Gesicht verdecken. Das bedeutet echte Freiheit. Sich Gott zuzuwenden, ist ein erster Schritt. Gott ist nur ein Gebet weit weg. Ich vertraue, hilf meinem Misstrauen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das könnte vielleicht so ein Gebet sein, das wir beten könnten. Amen.